Den Predigttext finden wir heute im ersten Johannesbrief, im zweiten Kapitel, die Verse 15 bis 17. Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit allen ihren Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Herr, segne du dieses Wort an uns allen und schenke du Frucht daraus. Amen. Wer die letzten Tage Wetterbericht gehört hat, dem ist vielleicht ein besonderes Wort immer wieder aufgefallen. Das Wort war Quellwolken kommen. Quellwolken gehören zum Sommer, zu schönen Sommertagen, und sie bilden sich meistens so im Nachmittag, wenn es sehr heiß ist, im Bergland, wenn die Wärme aufsteigt, und sie gehören einfach zum schönen Wetter dazu. Sie bauen sich auf, werden immer mächtiger und irgendwann entladen sie sich dann als Gewitter. Sie sind schön anzuschauen, und wenn man mit dem Flugzeug entlang solcher Wolken fliegt und die Sonne leuchtet da rein, dann schauen sie aus wie strahlende Wattepolster. Sie schauen einladend aus, wenn man vorbeifliegt, so einladend, dass man am liebsten vielleicht da sich reinfallen lassen würde. Für mich ist das immer ein faszinierender Anblick, wenn man die Erde von oben betrachten kann aus dem Flugzeug und neben dem Flugzeug diese Wattepolster, diese strahlenden, die so zum Greifen nahe sind. So ein in der Sonne strahlender Haufen vermittelt irgendwo das Gefühl von Sicherheit. Neben mir ist was Festes, wo ich fast hingreifen könnte. Diese strahlende Schönheit, die hat es in sich. Wenn man in solche Wolken hineinfliegt, dann merkt man, da rüttelt's, da schüttelt's. Und das kann auch große Flugzeuge ganz schön durchschütteln. Und für kleine Sportflugzeuge können diese Wolken sogar zu einer tödlichen Gefahr werden. Die Turbulenzen in diesen Wolken sind einfach gewaltig, und was von außen wie ein strahlender Wattehaufen ausschaut, sobald man drinnen ist, sieht man nichts mehr. Die Sicht ist weg und sehr bald auch die Orientierung ist weg. Der Pilot verliert auch, wenn er keine Instrumente hat, die Orientierung in solchen Turbulenzen, weil das Gleichgewicht des Körpers einfach nicht mehr funktioniert. Da kann es sein, dass das Flugzeug so eine Schleife zieht und er so schräg im Sitz hängt und er merkt das nicht. Er meint, er fliegt geradeaus und sitzt ganz toll noch gerade drinnen. Da hat ein Flugpilot einmal einen Test gemacht, hat eine Kamera montiert, weil er das nicht geglaubt hat, dass das so unterschiedlich ist, und hat dann gesehen, wie er da so reingehängt ist und dachte, es war ein Geradeausflug, und hat nachher den Beweis gehabt. Das ist das Einzige, worauf sich der Pilot verlassen kann, sind seine Instrumente, die ihm anzeigen, wie er wirklich unterwegs ist. Denn seine Instrumente sind die Verbindung zu festen Punkten. Und wenn er diesen vertraut, dann ist es gut. Und wenn er diesen nicht vertraut und sich auf sein Gefühl verlässt, es geht eh alles schön geradeaus, dann wird das Flugzeug möglicherweise irgendwo an einem Hang zerschellen oder ins Trudeln kommen und abstürzen. Der Flug in turbulenten Wolken ist ein Bild für manche unserer Lebenssituationen oder vielleicht auch für unsere Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und die Fragen in solchen Zeiten der Orientierungslosigkeit ist, wem vertraue ich? Wem glaube ich? Was gibt mir Sicherheit? Wenn der Mensch keine Orientierung hat, dann sucht er irgendwo nach Halt. Er sucht nach greifbaren Größen, nach Erklärungen. Und die Warum-Fragen, die können manchmal dann auch zur Qual werden. Und wie wir gerade durch die Demo in Berlin jetzt wieder mitbekommen haben, Verschwörungstheorien blühen auf solchen Versuchen, irgendwo greifbare Größen und Halt zu finden. Ob die scheinbar festen Dinge, an denen wir unser Leben festmachen, auch halten, zeigt später die Geschichte. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich im Bereich Forschung und Entwicklung enormes verändert. Es gab ganz besonders seit dieser Zeit rasante Veränderungen, welche auch die Gesellschaft massiv beeinflussen. Es ist ganz interessant, das verfügbare Wissen der Welt verdoppelt sich derzeit innerhalb einer Größenordnung von circa 2 Jahren. Vor 100 Jahren waren dafür noch etwa 50 Jahre notwendig, um das Wissen der Welt zu verdoppeln. Das heißt, das geht ganz schnell, immer schneller in einer Spirale. Das heißt aber nicht, dass die Menschen deswegen gescheiter werden. Das hat ein Wiener Wissenschaftler ganz deutlich hier auch angemerkt, als diese Diskussionen einmal geführt wurden, dass das Wissen der Menschheit immer größer wird, hat er gesagt, gescheiter wären wir deswegen nicht. Die Wissenschaftsgläubigkeit ist zu einer neuen Religion geworden. Ein Gott, der uns kennt und liebt und der uns schon gekannt hat, bevor wir überhaupt geboren wurden, der passt bei vielen Wissenschaftlern einfach nicht ins Konzept hinein. Es werden viele Anstrengungen sogar gemacht, diesen Gott irgendwo hinauszubuxieren. Wissenschaft hat mit Gott scheinbar nichts mehr zu tun oder soll nichts zu tun haben. Er passt einfach nicht rein. Und dem, obwohl das Wissen der Welt um so viel schneller zunimmt, ändern sich auch die Erkenntnisse. Was gestern noch klar war, fix war, wissenschaftliche Erkenntnis war, ist heute etwas, was einfach nicht mehr gilt zum Teil. Was vor kurzem wichtig und wertvoll war, stellt sich heute vielleicht sogar als Problem heraus. Und die Gesellschaft erlebt in der gleichen Weise diesen Wandel. Was gestern trendig war, ist heute out. Die ganze Industrie, eine Milliardenindustrie lebt davon, von diesem Wandel. Aber was gibt in solchen Zeiten noch Halt und Orientierung? Die Veränderung ist kein neues Phänomen. Es hat sich nur die Geschwindigkeit verändert. Der griechische Philosoph Heraklit hat 500 Jahre vor Christi Geburt dieses Thema auch schon angesprochen. Also es ist ein relativ altes Thema und hat die oberflächliche Wahrnehmung und die Lebensart der Menschen kritisiert. Und ihm sagt man auch das Zitat nach, das einzig Bleibende im Leben ist der Wandel. Woran können wir dann unser Leben festmachen? Was ist wirklich fest, sodass es alle Stürme und Turbulenzen unseres Lebens übersteht? Johannes, der als junger Mensch Jesus begegnete, sein Jünger wurde, das Sterben Jesu am Kreuz miterlebte und später auch dem auferstandenen Jesus Christus begegnete, der schreibt, wie wir gelesen haben, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Klammer auf vielleicht, was er nicht geschrieben hat, denn es ist dem ständigen Wandel unterworfen. Es bringt nichts. Der einzige Beständige ist Gott, der in Jesus Christus uns Leben gibt und uns trägt. Die Verbindung mit diesem Gott ist die einzige tragfähige Grundlage für den Menschen. Und Paulus hat an die Korinther geschrieben, niemand anders kann ein anderes Fundament legen als das, was ohne dies schon gelegt ist. Jesus Christus. Und als Jesus seine Jünger berief, da gingen diese Menschen ein unglaublich großes Risiko ein. Sie wussten überhaupt nicht, was da auf sie zukommt, aber sie gingen den Weg, ohne lang nachzudenken, denn sie haben gemerkt, da ist was anderes, als wir bisher gekannt haben. Simon und seine Kollegen sind erfahrene Fischer und wer vor zwei Wochen im Gottesdienst war, hat das auch sehr deutlich hier gehört, wie es ihm gegangen ist, als er Jesus begegnet ist, dieser Simon. Diese Fischer verstehen ihren Beruf. Sie sind erfahrene Fachleute und sie sind total frustriert, weil ihre scheinbar fixe Erfahrung, feste Kenntnis heute nicht funktioniert hat. Ihre Erfahrung und ihre Sachkenntnisse haben sie im Stich gelassen. Und als Jesus sagt, fahr auf den See hinaus, wirf dein Netz aus, macht er etwas gegen seine Überzeugung und gegen seine Erfahrung. Der Fachmann im Simon sagt, so ein Blödsinn. Und der von Jesus beeindruckte Mensch sagt, weil du es sagst, will ich es ausprobieren. Simon und seine Kollegen machen eine neue Lebenserfahrung, weil sie auf Jesus hören. Und er verändert ihr Leben. Sie geben ihren sicheren Beruf auf und werden Schüler von Jesus. Vielleicht hast du auch einmal so eine Erfahrung, so eine Begegnung mit Jesus gehabt. Eine Begegnung, die dein Leben verändert hat. Bei manchen war das eine Begegnung, die ein Erdbeben ausgelöst hat oder eine dramatische Lebensrettung, die das Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Bei anderen war das eine ganz leise, sachte Veränderung ihres Denkens und sie sind hineingewachsen in ein neues Leben, in ein Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus. Wie hat sich diese Begegnung seither entwickelt? Bei Simon war es ein Erkennen des Messias. Er hatte erkannt, dass Jesus eine Macht und eine Autorität hatte, die andere Lehrer, die er kannte, bei weitem einfach nicht hatten. Doch Jesus will mit seiner Macht nicht angeben, sondern er will dem Fachmann Simon zeigen, ich habe alles unter Kontrolle. Ich stehe auch über dem Stürmen deines Lebens. Und so wird aus Simon ein begeisterter Jünger Petrus. Er setzt sein Leben und seine Energie für Jesus ein. Und Petrus ist auch derjenige, der als erster erkennt und bekennt, Jesus ist der von Gott gesandte Retter. Er ist jahrelang mit Jesus in ganz enger Beziehung und muss dann trotzdem feststellen, dass er sich gewaltig überschätzt hatte, nämlich was seine Krisenfestigkeit betraf. Und im Gerichtshof, als Jesus verurteilt wurde, merkte er, dass er mit seiner eigenen Leistung überhaupt nicht bestehen konnte. Eine einfache Frage einer Magd brachte sein Selbstvertrauen in einer Sekunde zum Einsturz. Als Jesus ihm nach seiner Auferstehung dann am See Genezareth neu begegnete und ihn ansprach, da wird diesem Petrus deutlich, dass Nachfolge, die Berufung zum Dienst im Glauben an Jesus Christus, ein Geschenk ist. Ein Geschenk aus Gnade. Und da passt dieser Vers, den wir schon gehört haben, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Wir können es nicht leisten. Wir dürfen es uns einfach jeden Tag schenken lassen. Und egal wie lange wir schon im Glauben an Jesus Christus unterwegs sind, jeden Tag und in jeder Situation müssen wir uns in diese Nachfolge zu Jesus begeben. Folge mir nach ist keine einmalige Sache, sondern eine tägliche Herausforderung. Und jene unter uns, die verheiratet sind, die wissen, es reicht nicht, dass man einmal im Leben sein Ja zum anderen gibt. Jeden Tag müssen wir dieses Ja durch unsere Lebensweise bestätigen. Und es geht um die Entwicklung einer Beziehung. Und wenn wir diese Beziehung nicht pflegen und entwickeln, dann wird sehr schnell eine Krise entstehen und die kommt schneller als uns lieb ist dann. Und den Ruf, folge mir nach, den hören wir jeden Tag in vielfältiger Weise von verschiedensten Seiten. Die Rufe, die kommen leise, laut oder ganz laut, dass wir dem kaum entkommen können. Der Druck des Alltages ruft immer wieder, folge mir jetzt nach. Und dann müssen wir uns entscheiden, wem will ich in dieser konkreten Situation nachfolgen? Ist es mein Ego? Ist es ein Modetrend, weil alle anderen das auch tun? Kann ich mich dem entziehen? Ist es eine interessante Herausforderung, die ich gerne machen würde, obwohl sie nicht zu meinen Glaubensüberzeugungen passt? Ist es eine Versuchung, die mir den Verstand raubt? Oder eine Zusage, die ich jemandem gegeben habe und wo ich jetzt meine, ich kann da nicht mehr zurück? Die Rufe sind immer wieder da und ich muss mich entscheiden. Und das kann manchmal ganz schön verwirrend sein. Und Orientierungslosigkeit hervorrufen. Den lautesten Rufen oder auch den verlockendsten Rufen im Leben zu folgen, kann zur Religiosität führen. Gott, hier hast du deinen Teil und ich mache meinen Teil. Diese Zweigleisigkeit, die hat schon der Prophet Jesaja beklagt. Jesaja 29, Vers 13. Der Herr hat gesagt, dieses Volk da behauptet, mich zu ehren. Aber sie ehren mich nur mit Worten. Ihr Herz ist weit weg von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn er besteht nur in der Befolgung von Vorschriften, die Menschen sich ausgedacht haben. Klammer auf, und sonst tun sie, was sie selber wollen, Klammer zu. Und aus diesem Hintergrund auch das, was Johannes an die Gemeinden schreibt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Das sind harte Worte. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Wie viel Raum geben wir dem Vater? Diese Aussagen sind eine Herausforderung an unsere Kirche, an unsere Gemeinde und für jeden Einzelnen von uns, wo ist mein Herz? Woran hängt mein Herz? Und jeder Tag und jedes Projekt, das ich angehe, soll aus der Beziehung zu Jesus Christus gesteuert sein. Sonst werden wir ins Trudeln kommen, wie ein Flugzeug, dessen Pilot seinen Instrumenten nicht traut und seinem Gefühl nachgeht und dann die Orientierung verliert. Jede Entscheidung, in eine bestimmte Richtung zu gehen, hat Konsequenzen auf die Beziehung zu Gott und den Mitmenschen. Dafür finden wir deutliche Beispiele in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament. Denken wir an König David, der als Liebling Gottes so manche Fehlentscheidung gemacht hat, weil er nicht Gott im Blick gehabt hat. Und als Jesus durchs Land zog, als Rabbi, da kamen immer wieder Menschen zu ihm und fragten ihn, wie komme ich ins Reich Gottes? Und er hat ihnen ganz klar auch die Konsequenzen gesagt, was sie zu tun haben. Sie hörten ihn, sahen seine Wunder. Manche wurden sogar selber durch Jesus geheilt. Und doch konnten sich viele von ihnen nicht entschließen, ihm letztendlich zu folgen. Sie entschieden sich, ihr Leben an Werten dieser Welt festzumachen, weil ihnen das Leben an Christus festgemacht zu riskant war. Wer Jesus begegnet, muss eine Entscheidung treffen. Vertraue ich Jesus Christus, dass er es gut mit mir meint, dass er mein Leben zu einem guten Ziel bringt, wenn ich ihm das Steuer übergebe? Dabei sollen wir aber Jesus Christus nicht als Taxifahrer betrachten, dem wir sagen, wo er hinzufahren hat, sondern wenn wir ihm das Steuer in die Hand geben, dann soll er es auch entscheiden, wo es hingeht, wo er uns hinbringt. Und Jesus sagte einmal, es soll euch zuerst um das Reich Gottes gehen und um seine Gerechtigkeit. Dann wird er das Übrige dazu tun. Im Zusammenhang mit dem Geld sagt er, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Wofür entscheide ich mich in den alltäglichen kleinen Entscheidungen? Wie gehe ich mit der Wahrheit um? Wie oft wird Wahrheit ein bisschen verbogen, um Vorteile zu erlangen oder um Nachteile zu vermeiden? Solche Fragestellungen können manchmal ganz, ganz schwierig sein. Wie ehrlich sind wir, wenn es darum geht, weniger Steuern zu zahlen oder vom Staat eine Unterstützung zu bekommen? Welchem Ruf folge ich, wenn mir Unrecht geschehen ist, wenn ich verleumdet wurde, wenn Lügen über mich erzählt wurden und ich erfahre das? Ist es der Ruf nach Rache und Genugtuung, der Ruf nach Recht bekommen und Recht haben wollen? Wie reagiere ich, wenn ich gefordert bin, meinen Glauben zu bekennen, auch wenn ich damit anecke oder mich durch meine Entscheidung da und dort sogar ausschließe oder sogar von Verfolgung bedroht werde? Wenn ich Gott ans Steuer lasse, dann wird er mich leiten. Und Gott behandelt uns nicht so wie manche überbehütenden Eltern, die ihre Kinder vor allem bewahren wollen und sich in jede Entscheidung ihrer Kinder einmischen wollen. Gott lässt uns unsere Entscheidungen und er ist auch da, wenn wir unsere eigenen Wege gehen ohne ihn. Manchmal brauchen wir auch den Schmerz und die Erkenntnis des Scheiterns. damit wir wieder bereit werden, umzukehren. Und Gott wartet dann auch mit offenen Händen darauf, dass wir umkehren. Denn aus Gnade sind wir gerettet. Gott weiß eh, dass wir aus unserer eigenen Leistung vor ihm nicht bestehen können. Deswegen bietet er uns ja seine Gnade an. Und deswegen ist auch Jesus am Kreuz für uns gestorben. Jesus zeigte mit einigen Bildern, was Nachfolge, die Verbindung zu ihm halten, bedeutet. In Johannes 15 sagt er, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn wir nicht jeden Tag diese Verbindung zu Jesus suchen, sind wir wie Weinreben ohne Verbindung zum Weinstock. Wenn wir die abschneiden, weil sie so schön sind und auf den Tisch legen als Dekoration, dann ist die Weinrebe tot. Und sie wird verwelken. Da ist keine Kraft mehr drinnen. Jesus Christus nachfolgen heißt, eine Beziehung mit ihm eingehen und aus der Kraft dieser Beziehung heraus jeden Tag das Leben gestalten, sich von ihm leiten und verändern zu lassen. Und dazu brauchen wir jeden Tag Kontakt mit ihm. Und das heißt, jeden Tag sein Wort lesen, sein Wort auf uns wirken lassen, das Gespräch mit ihm und die Bereitschaft, uns durch seinen Geist leiten zu lassen. Das gehört dazu. Die Verbindung zu Jesus, die aus meinem Herzen kommt, das macht den Unterschied. Die Verbindung zu Jesus ist wie die Fluginstrumente für den Piloten, die ihm zeigen, wo er wieder sicher landen kann. Und Jesus bringt uns sicher nach Hause zum Vater. Die Beziehung zu Jesus Christus gibt uns Orientierung und, wie Jesus selber sagte, Leben in Fülle. Amen.